bei Ostern zu keiner Ruhe kommen. Und die vorläufige Antwort heißt ganz einfach: Im Nahen Osten stoßen sich vier große Weltanschauungen. Das ist so, wie wenn zwei Erdplatten sich aneinander reiben, etwa wie in der Türkei, und ständige kleine Verschiebungen kommen. Das Ergebnis ist, sind Erdbeben, unheilbringende Erdbeben. So ist es im Nahen Osten, dass vier große Erdplatten zusammenstoßen und ununterbrochen Schwierigkeiten hervorrufen. Schon seit über 80 Jahren, und das wird so weitergehen, wenn nicht Jesus vorher kommt. Ich möchte Ihnen diese vier großen Bewegungen, diese vier großen Erdplatten zeigen, damit Sie verstehen, warum alles dort so schwierig ist. Das erste ist die sogenannte Renaissance des Islam, die Wiedergeburt des Islam. Das zweite ist die Gründung des Staates Israel und seine innere Entwicklung. Das dritte ist der Imperialismus der technischen Großmächte, die einen ungeheuren Hunger nach Erdöl haben. Und das vierte ist das Reich Gottes, Jesus Christus, der in diesem Tohuwabohu des Nahen Ostens wirkt. Man muss diese vier Dinge auseinanderhalten, sonst ist man hilflos verloren in dem Zusammenstoß dieser vier großen Kräfte. Ich will versuchen, Ihnen diese vier Bewegungen zu skizzieren und zum Schluss eine Analyse, also einen vorsichtigen Hinweis formulieren, wie wird das vermutlich weitergehen. Wenn wir an die Renaissance des Islam denken, so müssen wir erkennen, dass seit 100 Jahren die Muslime rufen zu einem Pan-Islam. Alle Muslime sollen aufstehen und den Kolonialismus der Briten, der Franzosen, der Holländer, der Deutschen, der Belgier und wer alles an den Kolonialmächten beteiligt war, abwerfen. Nicht Moslems in aller Welt, vereinigt euch und besiegt die Briten und die Franzosen und alle anderen. Das war Jamaluddin al-Afghani, der den Pan-Islam brachte. Das Ergebnis war zunächst das Gegenteil. Das große Osmanische Reich wurde im Ersten Weltkrieg zerstört und herausgeboren wurde die Türkei unter Atatürk. Er versuchte nun einen europäisierten Islam zu schaffen. Der Islam in der Türkei gilt bei den übrigen Muslimen nicht mehr als Vollislam, sondern als ein europäischer Islam, weil das Grundgesetz der Türkei das Schweizer Grundgesetz ist und weil das italienische Strafgesetz eingeführt wurde in der Türkei und das deutsche Handelsgesetz. Atatürk versuchte, einen europäischen Islam zu schaffen. Das ist ja weiter nicht schlimm, aber das Problem ist, dass die Türkei immens schnell wächst. Sie wird bis zum Jahr 2050 106 Millionen Einwohner haben, nach der Berechnung vom Statistischen Landesamt in Wiesbaden. Das bedeutet, im Falle, dass die Türkei in die EU aufgenommen wird, wie etwa die rot-grüne Regierung wünscht, würde das bedeuten, dass die Türkei das größte Land in der Europäischen Union ist und dass nach Teufels Berechnungen 25 Millionen Türken beabsichtigen, in die Bundesrepublik und in die Schweiz einzuströmen. Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir uns im Klaren, was das heißt? Dass dann der Islam die zweit- oder drittgrößte Religion in Europa ist, so wie bereits in Frankreich es der Fall ist. Das Osmanische Reich ist zerbrochen und eine kleine Türkei ist daraus entstanden. Aber die explodiert durch den Bevölkerungsüberschuss und hat zunächst einen europäisierten Islam gekreiert, aber der wird immer mehr ein fanatischer, konservativer, hoffentlich nicht fanatischer Islam, wie der Kalif der Türken in Köln es anstrebt. Gleichzeitig hat in Ägypten ein neuer Islam begonnen unter Hassan al-Banna, einem Arabischlehrer, der versuchte, die Muslime zu reformieren, dass sie gute Muslime werden sollten, aber stellte ziemlich schnell fest, dass alle seine Bemühungen an der liberalen Regierung scheiterten, die von den Engländern eingesetzt worden sind. Ägypten ist islamisch, aber liberal-islamisch, und so ist die Scharia nicht eingesetzt. Deshalb verlangte Hassan al-Banna, dass die Regierung in Ägypten gestürzt werden solle, damit die Scharia, das islamische Gesetz, eingesetzt werden könnte. Dazu sagte er, nicht das ist ein Muslim, der betet, fastet und wallfahrtet, sondern der die innere Hemmschwelle überwindet und bereit ist, die Feinde des Islams zu töten. Erst der ist ein rechter Muslim. Mit anderen Worten, er hat den militanten Islam geboren und der wurde natürlich von den liberalen islamischen Regierungen verboten. Ist ja klar, die wollen ja auch leben. Und so kommt es, dass die Muslimbrüder in den Konzentrationslagern Ägyptens sind und in der Bundesrepublik. Denn dort werden ja alle religiös Verfolgten aufgenommen. Und das Ergebnis ist, dass wir 35.000 solche radikalen Muslime aus der Türkei und aus Ägypten und anderen Ländern hier haben, die alle sogenannte Schläfer sind und vom Bundesnachrichtendienst überwacht werden. Aber wir müssen erkennen, dass die Lehren dieses Hassan al-Banna Kinder kriegten, weil die Muslimbruderschaft, die er gegründet hat, verboten wurde, ging sie in den Untergrund und hat über 200 ähnliche Organisationen geschaffen, die in den meisten islamischen Ländern einen Bürgerkrieg heraufrufen, und zwar mit dem Ziel, die Scharia unter allen Umständen einzuführen. Das Ziel dieser Fundamentalisten ist nicht Religion als Religion, sondern einen Religionsstaat zu gründen, der unter dem islamischen Gesetz ist. Hassan bin Osama bin Laden ist nur einer von den Untergrundorganisationen nach der Lehre von Hassan al-Banna. Ein zweiter Mann ist in diesen Jahren aufgestanden, das ist Mohammed al-Jinnah, der hat zusammen mit Gandhi England überwunden, durch sein Fasten, Beten und zu Fuß durchs Land zu gehen. Sie haben also einen passiven Widerstand geleistet und tatsächlich 1947 England zur Aufgabe ihrer Kronkolonie bewegt. Aber er hat sich dann von Gandhi gelöst, um einen islamischen Staat zu gründen, Pakistan und Bangladesch, das Land der Reinen. Pakistan heißt das Land der Reinen. Das könnte uns ja weiter nicht stoßen, weil das ziemlich weit weg ist. Aber Pakistan wird das größte islamische Land der Welt werden, wieder nach dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden rechnet man dann damit, dass es bis 2050 381 Millionen Einwohner haben wird. Und Pakistan hat die Atombombe. Das heißt, in arabischen Kreisen spricht man von der islamischen Bombe. Sie hoffen mit diesen Atom- und Wasserstoffbomben oder Neutronenbomben Weltmacht zu werden und den Islam als Weltmacht zur Geltung zu bringen. Wir werden noch einiges erleben in der Beziehung. Wir sind erst am Anfang. Und wie gesagt, diese Länder kriegen so viele Einwohner, dass sie gar nicht mehr ernähren können. Die schwappen alle über und wollen natürlich ins Wirtschaftswunderland kommen, wo bereits so und so viel Arbeitslosigkeit ist, und kümmern sich nicht darum. Sie wollen Arbeit, Billigarbeit, und auf diese Art und Weise das Land unterminieren. Diese drei Kräfte, Atatürk mit dem europäisierten Islam, Hassan al-Banna mit dem radikalen Islam und Jamal Abdel Nasser mit seinem sozialistischen Islam in Ägypten, haben das Bild des Islams und seine Entwicklung geprägt. Jamal Abdel Nasser hat von 1956 bis 1970 in Ägypten regiert. Er hat alle führenden Köpfe der Muslimbrüder öffentlich aufhängen lassen, um die Muslime abzuschrecken, dass kein radikaler Islam durchgeführt werden könne. Das ging aber schief, Denn im Sechstagekrieg gegen Israel, den Jamal Abdel Nasser vom Zaun gebrochen hatte, haben die Israelis eben in 6 Tagen die Armeen von einer 10-fachen oder beinahe 100-fachen Übermacht überrannt. Und nun haben die muslimischen Scheichs gepredigt. Seht ihr's? Das ist das Gericht Gottes. Der hat alle Führer der Muslimbrüder gehängt. Das ist die Strafe Allahs. Würdet ihr mehr fasten, mehr beten, mehr kämpfen, mehr Einsatz geben, dann hättet ihr Israel besiegt. So hat dieser Sechstagekrieg eine Gegenreaktion ausgelöst und aus dem europäisierten und sozialistischen Islam wurde ein fundamentalistischer, radikaler, konservativer Islam. Muammar al-Gaddafi ist eine spezielle Form von diesem Islam. Anwar Sadat war einer, der als Kaufmann auf 2 Schultern Wasser tragen konnte und hat einen Teilfrieden mit Israel unterschrieben und bekam dadurch das Sinai-Gebiet umsonst zurück. Aber er war auch beteiligt als Kaufmann von Beruf an der Erhöhung des Ölpreises vom 17.10.73, sodass seit diesem Datum die Muslime relativ reich geworden sind. Sie haben die Gelder, um ihre islamischen Bestrebungen zu realisieren und durchzuführen. Mit anderen Worten, ein Muslim muss 20%, nicht nur den Zehnten, 20% von seinem Reingewinn für religiöse Zwecke abgeben. Und so ist natürlich aus den Öleinnahmen für die Moscheen ein unwahrscheinlicher Schub gekommen, ein Reichtum. Deshalb schießen die Moscheen wie Pilze aus dem Boden in Australien, in China, in Japan, in Amerika. Wo immer sie hinkommen, finden sie neue Moscheen, oft leer. Aber sie gelten als Brückenköpfe des Islams in der Welt, des Nicht-Islams, sei das Hinduismus oder sei das Christentum, alle sollen islamisiert werden. Hafiz al-Assad, der syrische Präsident, war nun ein ideologisch gesehen ein Enkel Hitlers. Er hat die hitlerischen Ideen übernommen. Er war bei der Olympiade in Berlin und das hat ihm so imponiert. Und er hat einen Islam formuliert, der nicht mehr mit dem Staat zusammenhing, so dass es in Syrien zu heftigen Kämpfen kam zwischen den konservativen Muslimbrüdern und den liberalen Syrern und Irakern der Baath-Partei, so dass die Armee eingriff und in Aleppo und in anderen Städten über 30.000 der Muslimbrüder mit Panzern und Flugzeugen getötet hat, mit Hilfe russischer Spezialeinheiten, wurde dieser fundamentalistische Aufstand unterdrückt, so dass heute jeder Muslimbruder, also jeder fundamentalistische Muslim, von vornherein zum Tode verurteilt ist. Wenn er gefangen genommen werden kann, kann er auf der Stelle getötet werden, ohne Gerichtsurteil. Es ist wichtig, dass man erkennt, der Islam ist keine Einheit, aber er drängt in seiner gesamten Entwicklung, ob liberal oder fundamentalistisch, auf den islamischen Staat und hat nun das Geld und versucht, den islamischen Staat durchzusetzen, wie immer es möglich ist. Diese Bewegung hat dann einen führenden Kopf bekommen in Ayatollah Khomeini, der dann im Iran das Ziel hatte, den Islam endgültig zur Weltmacht zu führen. Er hatte ja die Psychologie oder Philosophie aufgebracht, den großen Teufel gegen den kleinen aufzuhetzen, die USA gegen die UdSSR, dass sie sich gegenseitig mit Atomwaffen zerstören, sodass dann der Islam der lachende Dritte wäre und die Welt beherrschen könnte. Das hat nicht geklappt. Und so kam es zu dem Krieg zwischen Khomeini und Saddam Hussein im Irak, der so einen hitleristischen Islam wie Hafiz al-Assad in Syrien prägte. Und es kam zum 8-jährigen Bruderkrieg und beinahe hätte Ayatollah Khomeini seinen Selbstmordattentätern gesiegt, wenn nicht Saddam Hussein die Gaswaffe eingesetzt hätte, sodass 100.000 und mehr iranische Glaubenskrieger in den Sümpfen des Südiraks versenkt wurden. Dort ging nun ein Schock durch die islamische Welt und es gab wieder eine neue Wende. Sie sagten, weder der Sozialismus noch der Fundamentalismus kann uns der Weltmacht helfen, nur die modernsten, besten und teuersten Waffen. Und so hat sich der Nahe Osten mit Hilfe der Ölmilliarden aufgerüstet, die neuesten Panzer, die neuesten Flugzeuge, die neuesten Waffen. Und deshalb auch die Hysterie von Israel und den USA mit den ABC-Waffen im Irak, die da waren oder die auch noch da sind. Denn es waren ja 40 deutsche Firmen, die im Auftrag der USA die Grundmittel für die Gaswaffen und die biologischen Waffen an den Irak geliefert haben, um den Iran aufzuhalten, einen Siegesmarsch anzutreten. Mit anderen Worten, Ayatollah Khomeini musste nachgeben, aber seine Idee zündete in Afghanistan, zündete im Libanon mit seinem Krieg und zündete in Israel mit der Intifada, mit den Steinewerfern, sodass also dieser unruhige Geist, obwohl er jetzt tot ist, längst noch nachwirkt. Saddam Hussein ist ja nun zerbrochen worden, ich brauche dazu nichts mehr zu sagen. Er ist zerbrochen, aber der schiitische Islam, von Ayatollah Khomeinis Ideen geprägt, wird den USA noch lange, noch jahrelang schwer zu schaffen machen. Saddam Hussein hat sie blutig unterdrückt und Zehntausende töten lassen, weil anders dieser Islam nicht zu bremsen war. Die USA meinen nun, die Demokratie in den Irak bringen zu können und träumen von einer Menschlichkeit, das interessiert keinen Muslim, Demokratie. Der will die Theokratie, dass Allah regiert. Menschlichkeit kommt nicht in Frage. Wer ein Feind Allahs ist, der muss getötet werden. In diese Linie gehört auch Osama bin Laden, der ja nun ein Agent der USA war im Afghanistan-Krieg gegen die UdSSR und deshalb genau weiß und wusste, wie die USA arbeiteten und wer alles in Afghanistan die Waffen bekam. Er hat sie ja geliefert im Auftrag der USA. Und er hat sich über den USA, die USA so aufgeregt, dass er nun sagte, jetzt drehen wir den Spieß um und zerstören die Weltmacht der USA mit Selbstmordeinsätzen und werden die Wirtschaft so verunsichern, dass keiner mehr fliegen will, dass keiner mehr kaufen will, dass keiner mehr Mut hat, den Kopf zu heben. Auf diese Art und Weise will er die Weltwirtschaft erschüttern, um den Islam als rettende Kraft und rettende Macht einzuführen. Sie müssen erkennen, dass das nicht eine Bewegung ist, die nur in Israel mit Yasser Arafat ist, sondern das ist eine weltweite Bewegung der Renaissance des Islam und die stößt sich jetzt in Israel mit dem jungen Staat, der dort aufgewachsen ist. Und dieser Staat hat nun die Eigenart, dass er auch seit 100 Jahren geplant wurde. Mit anderen Worten, Theodor Herzl hat in 1860 vom Judenstaat geredet, aber war noch bereit, einen Judenstaat in Uganda oder in Russland oder sonst wo zu machen. Erst der zionistische Kongress in Basel hat beschlossen, 1897, dass nur Israel das Land sein kann, wo das Volk Israel zur Ruhe kommen könnte. So kamen die erste und die zweite und die dritte Alia von Juden aus Russland, die dort in Pogromen verfolgt waren. Und es waren bald über 300.000 Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge aus Russland, die im osmanischen Gebiet von Palästina siedelten. Es kam dann zum Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg haben dann die Juden mit England und Frankreich gegen Deutschland gekämpft, weil Deutschland mit den Muslimen, mit den Osmanen eine Verbindung eingegangen war und Präsident Weizmann hat den Engländern geholfen, Pulver aus Mais und Kastanien herzustellen, um den Deutschen richtig einzuheizen. Dafür bekamen sie die Balfour-Erklärung 1917, die an das Haus Rothschild in Frankreich abgegeben wurde. In dieser Erklärung wurde ihnen gesagt, im Falle, dass die Achsenmächte Frankreich, England und Russland den Krieg gewinnen und England die Oberhoheit über Palästina zugesprochen wird, bekommen die jüdischen Siedler das Recht, dort eine Heimat aufzubauen. Keinen Staat, sondern ein Siedlungsrecht unter englischer Oberhoheit. Das ging auch vonstatten und wie gesagt, es sind dann Hunderttausende von Juden eingewandert und haben versucht, dort die Kibbutzim und die Moschawim aufzubauen und die Städte zu bevölkern. Und dann kam der Zweite Weltkrieg mit diesem schrecklichen Verbrechen, dass 6 Millionen Juden in den Gaskammern Hitlers umgebracht wurden. Diese Zahl hat eine apokalyptische Dimension. Diese 6 Millionen Juden damals waren genau ein Drittel aller lebenden Juden. Und wer in der Offenbarung liest, da steht mehrere Male von einem Drittel, das umkommen wird. Ein Drittel der Juden ist damals umgekommen. Und es ist beinahe frivol, es auszusprechen, aber es ist trotzdem so. Das Verbrechen Hitlers wirkte wie die Presswehen, die ein Kind ins Leben bringen müssen, nämlich den Staat Israel. Dadurch wurde der Staat Israel 1948 am 14. Mai gegründet. Dieser Staat Israel ist also nur 50 Jahre alt oder 55 Jahre alt. Er brauchte 50 Jahre Vorbereitung, um überhaupt ans Licht zu kommen und wurde nun nicht als religiöser Staat gegründet. Viele haben das immer noch nicht begriffen, dass Israel als zionistischer Staat gegründet wurde, das heißt als sozialistischer Staat. 90% des Landbesitzes in Israel gehören dem Staat, nicht einzelnen Personen, die das Volk, das Land, die Regierung verwaltet Israel. Dann sind es 7% des Landes, das Ausländern gehört und nur 3% gehört Israelis. Man muss das verstehen lernen. Israel ist kein demokratischer Staat, sondern ist als sozialistischer Staat gegründet worden. Und die Speerspitze waren die Kibbutzim und Moschawim. Ein Kibbutz ist eine, kommunistische Gemeinschaftssiedlung biblischer Prägung, wo der Einzelne kein Eigentum mehr hat, sondern alles einlegen, ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Ersparnisse, um miteinander ein Ziel zu erreichen in Landwirtschaft oder in einer Fabrik oder in irgendeinem Ziel. Es gibt 274 Kibbutze in Israel. Und daneben gibt es 390 Moschawim. Ein Moschaf ist keine kommunistische Siedlung, sondern eine Genossenschaftsunternehmung, eine sozialistische Siedlung, wo der Einzelne noch Besitz hat und er so viel von seinem Besitz für gemeinsame Zwecke einlegt, als nötig ist, um die Ziele zu erreichen, sei es eine Straße zu bauen oder eine Mühle oder eine Milchzentrifuge anzuschaffen und dergleichen. Aber diese beiden Momente, die Kibbutzim und die Moschawim, waren die Speerspitze Israels und haben das Land erschlossen, haben, wie sie es sagen, das Land erlöst und haben das Land fruchtbar und blühend gemacht und Wälder aufgebaut. Damals waren etwa 1 Million Juden eingewandert. Und diese 1 Million waren nicht nur Männer, sondern seltsamerweise zur Hälfte Frauen. Die Kreuzfahrer hatten ja schon einmal vor 200 Jahren Israel und den Libanon besetzt und ein Königreich Judäa aufgebaut, 200 Jahre lang. Aber sie scheiterten, weil das nur die Ritter waren, ohne ihre Frauen. Und ein Volk kann ohne Frauen nicht leben. Bei Israel war die Einwanderung anders. Da kam die gleiche Zahl von Männern und Frauen in etwa. Und so ist ein Volk entstanden. Während die Kreuzfahrer zerbrochen weggehen mussten, kann Israel leben und lebt sehr intensiv. Aus Marokko allein kamen 200.000 Juden, weshalb nun viele Juden fließend Arabisch sprechen. Der Gründerkrieg hat ihnen ganz Galiläa und den Küstenstreifen und West-Jerusalem gebracht, sodass sie Raum hatten zur Siedlung und zum Leben. Aber Israel hatte kein Öl. Deshalb hat Israel schon von Anfang an seit dem Jahr 1940 einen Atomreaktor gegründet. Und es ist bekannt, in jeder ordentlichen Waffenzeitung können Sie nachlesen, dass Israel heute über 300 Atombomben besitzt und über 100 Neutronenbomben. In Europa wird immer noch diskutiert, ob man Neutronenbomben herstellen darf oder nicht. Israel hat sie schon lange gemacht. Denn es war sich im Klaren, die Araber haben die Energie, das Petroleum, wir haben nichts. Deshalb haben sie auf Atomkraft und Atomstrom gesetzt und sind systematisch weitergegangen. So kam dann der Sechstagekrieg, der brachte die Wiedervereinigung Jerusalems und die Eroberung der ganzen Westbank und des Sinais. Und dieser Krieg hat in Israel eine grundsätzliche Änderung gebracht, nämlich die Religiosität wuchs im Lande. Waren vorher nur 10% der Bevölkerung an den Synagogen interessiert oder nahmen daran teil, waren es nach dem Sechstagekrieg 50% und heute vielleicht 60% der Bevölkerung, die sich als religiös gesinnte Juden verstehen. Das heißt, sie sagten, der Herr hat sich zu seinem Bundesvolk bekannt, deshalb muss sich das Volk auch wieder zu seinem Herrn bekennen. Es war nicht Buße von Sünden, sondern es war Dankbarkeit für einen gewonnenen Krieg, der das Volk zur Religion zurückführte. Dann kam aber der Yom Kippur-Krieg, der Israel hätte zerstören können, weil die Ägypter über den Suezkanal kamen und Syrien die Golanhöhen herunterkamen, aber die Araber waren nicht in der Lage, ihren Vorteil auszunutzen. Und so war es General Scharon, der nach 14 Tagen eine Gegenoffensive einleitete und Damaskus und Kairo eingenommen hätte, wenn nicht die USA und die UdSSR ihn gestoppt hätte mit den härtesten Drohungen. Das allerdings gab nun einen Schock in Israel. Wieso war es möglich, dass die Araber beinahe Israel an dem großen Bußenbettag am Yom Kippur überrannt hätten? Und so kam es auch in Israel zu einer Umbesinnung vom Sozialismus zum Fundamentalismus. Genauso wie in der arabischen Welt der Sozialismus überwunden wurde durch den Islamismus, so ist auch in Israel eine religiöse Welle mit 1977 mit der Wahl von Begin angebrochen, sodass nun die orthodoxen Juden die Mehrheit im Parlament hatten. Dazu trugen besonders auch die marokkanischen Juden bei, die arabisch dachten, weil sie ja jahrhundertelang in arabischen Ländern gelebt haben. Und so kamen orientalische Ordnungen herein von den Sephardim gegen die Ashkenazim, also von den orientalischen Juden gegen den deutschsprachigen, jüdischsprachigen, europäisch denkenden Juden. Das ist eine Grundsatzumstellung in Israel, die bis heute noch nachwirkt. Denn damals sagte Begin, solange ich Präsident des Landes bin, wird keine Handbreit des verheißenen Landes je wieder zurückgegeben. Und wir werden jetzt Samaria und Judäa und Galiläa und den Gazastreifen besiedeln und das Land nicht nur mit militärischen Waffen einnehmen, sondern eben besiedeln. Dazu half ihm eine Landrechtsordnung aus der osmanischen Zeit, dass alles Land, das unter dem Pflug ist, das bearbeitet wird, dem gehört, der es pflügt. Aber alles Land, das nicht unter dem Pflug ist, das brach liegt, dem König gehört. Und da der König von Jordanien kein Recht mehr hatte am Land, war dieses Land herrenloser Besitz. Und so hat Israel große Flächen herrenlosen Besitzes in der Westbank beschlagnahmt und hat dort Siedlungen gebaut. Es gibt in Israel heute 175 Wehrsiedlungen, von denen 17 bereits sich zu Städten ausgeweitet haben. Menschlich gesehen ist es ein absoluter Nonsens, eine Stadt auf dem Berge zu bauen. Dort gibt es nämlich kein Wasser. Das Wasser kommt in den Tälern zum Vorschein. Israel aber baute auf allen Hügeln Dörfer, Städte oder Wehrsiedlungen, Außenposten und hat Sichtverbindung zwischen den Einzelnen, hat über die ganze Westbank ein Netz gelegt, so dass sie die Westbank beherrschen können. Sie haben Wasser gepumpt aus großer Tiefe und haben die Berge fruchtbar gemacht. Das ist das Wichtige, dass also jetzt eine neue Bewegung die Kibbuzim und Moschawim ablöste und eine Landnahme des besetzten Landes einsetzte, wie einst bei Josua. Interessanterweise kam es dann zum Friedensschluss mit Ägypten, weil der dortige Präsident ein Kaufmann war und handeln konnte, und er hat tatsächlich es fertiggebracht, für den Frieden einen Preis auszuhandeln, dass das gesamte Sinai-Gebiet zurückgegeben wurde. Beginn sagte, der Sinai gehört nicht zum verheißenen Land. Wir haben nur das Recht bis zum Bach Ägyptens. Kein Mensch weiß genau, wo der Bach Ägyptens ist. Und so hat er den Sinai hergegeben, um Frieden zu bekommen. Deshalb musste er getötet werden. Jeder ägyptische Führer, der mit einem nicht-islamischen, jeder muslimische Führer, der mit einem nicht-islamischen Land Frieden schließt, muss getötet werden. Kein Muslim darf Frieden schließen mit einem nicht-islamischen Land und schon gar nicht mit Israel. Er kann einen Waffenstillstand machen. Das ist ein sogenannter kleiner Friede. Aber einen echten Frieden mit Austausch und Vertrauen ist nicht möglich. Deshalb musste Sadat sterben. In dieser Zeit der orthodoxen Juden, der Religiosität, gab es einige eigenartige Entwicklungen. Ich kann nicht jetzt alle anführen. Der Libanonkrieg, in dem nun die Selbstmordattentäter, die Amerikaner und die Franzosen verjagten, sodass Syrien die Oberhoheit bekam und Sharon zurückgehen musste, weil die USA ihn dazu drängten, oder dass die Präsidenten Israels von den Amerikanern gedrängt wurden, die Siedlungen in der Westbank aufzugeben, weshalb ein Staat Judäa ausgerufen wurde. Das war am 6.1.89. Erst als sie Garantien bekamen von den USA und von ihrer Regierung, dass sie nicht aufgelöst werden, wenn sie legal bauen, haben sie die Ausrufung des Staates Judäa wieder zurückgenommen. Israel wäre beinahe über dieser Frage zerbrochen. In diesen Tagen konnte man auch nachlesen, 1988, dass in Israel heute oder damals 20.000 Millionäre lebten und dass 0,5% der Bevölkerung 95% des Geldumlaufes in den Händen halten. Für jeden, der ein bisschen denken kann in wirtschaftlichen Beziehungen, der erkennt, dass also innerhalb von 40 Jahren die Idee des Sozialismus total umgekippt ist in Israel zu einem radikalen Kapitalismus und dass eine kleine Gruppe von Menschen sozusagen die Wirtschaft und die Politik des Landes in den Händen haben. Das stand in der Jerusalem Post in aller Klarheit, ist also keine verborgene Nachricht, sondern ist, was in aller Öffentlichkeit diskutiert wurde. Und genauso wurde öffentlich diskutiert, dass am Weihnachtstag 1989 die 6 Oberrabbiner Israels einen gemeinsamen Beschluss einbrachten als Vorlage fürs Parlament, dass es ein Gesetz werden sollte, dass der Jesusglaube eines Juden sein Immigrationsrecht in Israel annulliere. Was heißt das? Das heißt wörtlich, wie es dort geschrieben steht, jeder Jude, der Sympathie hegt mit dem Jesus aus Nazareth, kann als Staatenloser aus Israel wieder vertrieben werden. Das ist noch kein Gesetz. Das ist eine Vorlage für ein Gesetz und ist schon zum dritten Mal im Parlament diskutiert worden mit Änderungen und Zusätzen und so weiter. Das ist eine Wiederholung des Beschlusses des Sanhedrin aus dem Jahre 97 nach Christus, der damals schon beschloss, dass jeder Jude, der Christ wird, als ein Abgefallener gilt und aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen werden muss, da die Christen an 3 Götter glauben und er somit an das gegen das erste Gebot verstoße. Es kamen dann in diese Auseinandersetzungen hinein, Kapitalismus auf der einen Seite und definitive antichristlicher Bewegung auf der anderen Seite, der Zusammenbruch der UdSSR, sodass 600.000 Einwanderer aus Russland kamen und mit ihnen viele Atheisten und viele Juden, Christen und viele Juden, die gar keine richtigen Juden waren. Das war ein Durcheinander, was da einströmte. Manchmal war ein Jude, der eine ganze Familie mitbrachte und nur einer davon war ein bewusster Jude und die anderen hängten sich an seinen Zipfel, sodass Israel seither ein neues Problem hat, nämlich die Judaisierung des Landes vorzutreiben, dass die Menschen aus den vielen Völkern jüdisch denken. Dann kam der Kuwaitkrieg und der brachte einen Schock nach Israel, weil 39 Skud-Raketen aus dem Irak abgefeuert wurden. Seit 1990 besitzen die Israelis Gasmasken in ihren Wohnungen und in ihren Schulen und Krankenhäusern. Es war Israel, das die USA drängten, den Irak zu zerschlagen, damit die mögliche Gefahr eines Gasangriffes ausgeschaltet würde. Es war nicht in erster Linie Bush, der das wollte, sondern Israel hatte Angst vor diesem Gegner. Nun aber kam 1993 ein völlig neues Moment in den Nahen Osten, der sogenannte Friedensabschluss, das Friedensabkommen zur Selbstverwaltung Palästinas. Das sollte Entspannung bringen. Die erste Stufe würde bedeuten, dass Gaza und Jericho zur Selbstverwaltung entlassen wird. Die zweite Stufe sollte die Städte Bethlehem, Hebron, Ramallah, Nablus, Jenin in die Selbstständigkeit entlassen. Und so war plötzlich eine unglaubliche Unruhe im Nahen Osten gekommen. Gibt's Frieden, gibt's keinen Frieden, gibt's einen palästinensischen Staat oder nicht? Plötzlich anerkannte der Papst den Staat Israel, den er bisher nicht anerkennen konnte, weil die katholische Kirche sich selbst als Israel versteht. So wollten der Papst den Fuß in der noch offenen Türe haben, bevor sie zuklappte. Und dann kam der Frieden mit Jordanien, aber mitten hinein platzte dann der Tod von Präsident Rabin, der von orthodoxen Juden getötet werden musste. Dieser Tod hat dann plötzlich gezeigt, dass es in Israel heute noch schwarze Magie gibt. Und dass es die Kabbala gibt, denn unter dem Fenster von Rabin haben 30 Rabbis gebetet, dass dieser Verräter an Israels Land sterben müsse, innerhalb von 30 Tagen oder einer von ihnen an seiner Stelle sterben müsse. Am 30. Tag wurde er erschossen. Dabei wurde bekannt, in der Zeitung öffentlich bekannt, dass Rabin hoher Freimaurer war und 6 Minister seiner Regierung Freimaurer waren. Sie wollten also einen Frieden mit Palästina erschaffen und Frieden um jeden Preis geben, damit von Jerusalem aus ein Weltfriedensreich im Sinne der Freimaurer aufgebaut werden konnte. Aber wie gesagt, der Mann musste sterben, weil die orthodoxen Juden gegen jede Form dieser Liberalität angehen. Es gab dann die Ernennung Arafats zum Präsidenten von Israel und es kam der Präsident Barak, der versuchte, die Ideen von Rabin aufzunehmen und bereits eine Aufschlüsselung der Polizei in Palästinenser und Juden vorschlug, dass sie miteinander Jerusalem verwalteten und da hat nun Sharon eingegriffen als Vertreter des rechten konservativen Flügels und ist auf den Tempelplatz vorgedrungen, um zu zeigen, wenn wir Frieden machen, wollen wir das Recht haben, auch auf den Tempelplatz zu gehen. Das löste die zweite Intifada aus und auf dieser Welle ist Sharon dann Präsident geworden und er zerschlägt die Infrastruktur des palästinensischen Volkes total und mit Absicht, weil er unter keinen Umständen einen palästinensischen Staat tolerieren will, noch in seinem eigenen Land integrieren will. Und von daher ist die Spannung im Nahen Osten in die Hitzegrade hineingekommen. Ganz einfach, weil der konservative Flügel in Israel dem Frieden, der Frieden-Jetzt-Bewegung der Freimaurer nicht nachgeben kann, sondern bereit ist, bis zum letzten Blutstropfen das verheißene Land zu verteidigen. So, jetzt machen wir eine Pause. Das war die Einführung. Oder die erste Hälfte.